Hallo und willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom News Aktuell Podcast. Willkommen zurück einmal mehr. Mein Name ist Michael Klafke und heute mit mir am virtuellen Tisch sitzen Janina von Jering. Hallo Janina.
Hallo, schön, dass ich wieder mit dabei bin.
Und der dieser Tage sehr bekannte Trend- und Zukunftsforscher Matthias Hawks. Hallo Herr Hawks.
Hallo, ich grüße Sie.
Herzlich willkommen. Wir würden gerne unseren Zuhörern erstmal einen kleinen Einblick geben. Wo kommen Sie her? Wie ist Ihr Lebenslauf? Sie sind ja ursprünglich Journalist gewesen, haben zum Beispiel bei der Hamburger Zeit gearbeitet, bei mehreren Jahren bei Tempo und dann 1998 das Zukunftsinstitut gegründet, was sowohl in Frankfurt als auch in Wien seinen Sitz hat. Vielleicht können wir einmal ganz vorne anfangen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Zukunftsberater geworden sind und dieses Institut gegründet haben?
Ja, das ist natürlich immer eine Mischung aus Zufällen und Lebensprägungen, die man so erlebt in seiner Kindheit auch. Ich war in den 60er Jahren schon ein zukunftsbegeistertes Kind. Damals war ja Zukunft noch etwas ganz anderes, nämlich so eine große Reise in den Weltraum, ins Utopische. Technologie hat uns damals ja alles versprochen. Das tut sie zum Teil heute ja immer noch, aber und aus dieser kindlichen Zukunftsbegeisterung, nicht, wir fahren alle in Zukunft in Atomautos und leben auf dem Mond, hat sich dann eigentlich ein roter Strang in meinem journalistischen und auch bildungshaften Leben entwickelt, der dann über die Trendthemen der 80er, 90er Jahre führte, wo ich mehrere Bücher geschrieben habe darüber, wie sich Gesellschaft verändert. Und das fügte sich dann in einer Hinwendung zu dem, was man einen Think Tank nennt, also eine Institution oder ein Kreis von Menschen, die versuchen, die Sicht nach vorne in der Gegenwart wirksam zu machen. Also wir arbeiten heute in Innovations- und Visionsberatungen, wir machen Studien über viele verschiedene Branchen. Wir machen Events, wo sich eben mit Zukunft auseinandergesetzt wird. Das ist ja im Prinzip nichts Besonderes mehr. Jeder zweite Kongress ist heute ein Zukunftskongress. Aber wir versuchen dabei natürlich bestimmte Techniken und Modelle zu entwickeln, die ungewöhnlich sind. Und wir versuchen das quasi auch selbst wiederum zu innovieren. Man hat ja viele Techniken früher schon gekannt. Die Szenariotechnik zum Beispiel ist eine davon. Aber wir entwickeln das natürlich dauernd weiter, weil wir auch die Erfahrung machen, dass einfach die Zukunft vorauszusagen, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das kann man im Prinzip schon in vielerlei Hinsicht. Aber das heißt noch nicht, dass sich etwas bewegt, nicht? Also dass sich etwas verändert, zum Beispiel bei Unternehmen. Man kann auch sich einfach so eine Vision oder Utopie kann man sich auch einfach quasi in den Geschäftsbericht reinschreiben, so als tote Materie. Da folgt aber dann nicht viel draus, nicht? Also die Frage, wie kriegt man Menschen ins Handeln? Wie kriegt man Organisationen in die Veränderung, in den Wandel? Das ist eigentlich, wir sind Wandelspezialisten. Das ist unsere Aufgabe.
Würden Sie sagen, dass das Thema mittlerweile gefragter ist denn je, weil einfach alle Unternehmen unter einem stärkeren Druck sind, innovativ zu sein? Und mit Innovation geht ja auch ein Blick in die Zukunft einher. Würden Sie sagen, dass sozusagen die Nachfrage nach Ihrer Dienstleistung oder allgemein nach dem Thema zu gucken, okay, was sind Trends, wie sieht die Zukunft aus, deutlich stärker ist als damals, als Sie das Zukunftsinstitut gegründet haben?
Das glaube ich nicht. Wir waren ja in den 90er Jahren in der Gründung und da waren natürlich die Jahrtausendwende vor der Tür und da gab es auch schon all die ganzen, teilweise ähneln sich ja sogar die Themen bis heute. Und damals war auch Zukunft ein großer Begriff. Ich glaube eher, dass das auch zum Teil zu einem größeren Hype geworden ist. Also man klebt einfach Zukunft auf alles drauf, was nicht nied- und nagelfest ist. Und es gibt halt unheimlich viele Propheten und Deuter auf allen möglichen Märkten. Das geht also bei den Börsen los, die irgendwas verkaufen wollen. Also die Trendforschung hat ja den großen Nachteil, dass sie leicht funktionalisierbar ist, nicht? Also wenn ich ein Sofa habe, was ich nicht gut verkaufe, dann klebe ich den Trendbegriff Cocooning da drauf und dann glaube ich, dass ich es besser verkaufe. Das hat aber natürlich mit Innovation nichts zu tun. Also die komplexe Dienstleistung, also die Frage, wie, Wie können wir die Sicht in die Zukunft wiederum nutzen für unsere Selbstverwandlung? Und das gilt ja für Individuen wie für Organisationen. Das ist nach wie vor sehr schwierig, nicht? Das Geräusch über Zukunft ist sehr viel größer.
Sagt gerade in der Einleitung, in die Zukunft zu schauen, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Das klingt für uns Laien erstmal verblüffend. Was meinen Sie denn damit?
Naja, es gibt im Prinzip ja heute Modellierungsmethoden, in denen wir, wenn wir über alle Daten und über ein komplexes Systemmodell sprechen, schon einiges voraussagen können. Also jetzt, wenn wir das mal auf ein Beispiel auf solchen Events, wie jetzt die Corona-Krise bezieht, dann es gibt so eine Abteilung, die eben quasi Risiko-Events prognostiziert, die sogenannten X-Events, also X steht eben dafür, dass man nicht weiß, was es wirklich ist. Da kann man natürlich nicht den Ausbruch Zeitpunkt voraussagen, weil das von vielen Zufällen abhängig ist. Aber man kann natürlich so den Verlauf und die Art und Weise eines solchen Events durchaus voraussehen. Und das wurde ja auch, also das ist ja kein Geheimnis, dass es durchaus in den medizinischen Kreisen in den letzten Jahren so Auseinandersetzungen mit einer größeren Seuche aus China gegeben hat. Ja, also im Prinzip ist die Auseinandersetzung mit Zukunft möglich, aber die Aufmerksamkeit auf Zukunft, also wie bewerten wir das dann? Wie sehr geht das in die Wirklichkeit ein? Und dann haben Sie ja immer das Paradox der sich selbst widerlegenden Prophezeiung, nicht? Also wenn wir Corona ganz genau vorausgesagt hätten, dann wäre es vielleicht nicht passiert, weil man es dann verhindert hätte. Also das ist trickreich, aber es geht im Prinzip daran, dass wir doch relativ viele Dinge modellieren können. Zum Beispiel jetzt den Verlauf der Corona-Krise kann man, glaube ich, ganz gut modellieren, wie das weitergehen wird. Aber das wird natürlich jeden Tag in den Medien verhandelt, nicht? Da treten ja auch die Experten auf, die Virologen, die sind momentan auch am wichtigsten. Wir sind so als Kulturanthropologen, also als Menschen, die die Gesellschaft beobachten, haben wir so ein bisschen anderen Blickwinkel. Wir schauen vor allen Dingen auf die Reaktionen in der Gesellschaft. Also uns interessiert, wie reagieren Menschen auf technologische Veränderungen, auf Herausforderungen, auf Krisen? Und was lässt sich wiederum da rückwärts dann einspeisen in die Prognose, nicht? Also der Virus ist ja wie eine Mathematik. Also den können Sie wirklich genau voraussagen. Was Sie nicht so gut voraussagen können, ist die menschliche Reaktion. Also wie verhalten wir uns dann? Darüber haben wir ja jetzt aber auch sehr viel mehr Informationen. Also im Prinzip, ich sage das mal so etwas salopp, obwohl alle immer das Gegenteil sagen, der faktische Verlauf der Krise ist jetzt eigentlich gegessen. Ja, den kann man ganz gut nach vorne zeichnen. Die Frage ist, welche Turbulenzen existieren dann in den Hysterien, in den überschießenden Reaktionen? Was bewirkt das in der Kultur? Also ich habe gewissermaßen auch aus meiner Geschichte, ich habe mal ursprünglich Soziologie studiert, habe viel mit Psychologie zu tun, aber im Wesentlichen ist meine Domäne natürlich die Systemforschung im weitesten Sinn. Finde ich immer, dass der Faktor Mensch unterschätzt wird. Also wir haben ja unheimlich viele technische Voraussagen gehabt, was jetzt alles kommen wird und künstliche Intelligenz und Digitalisierung, das war ja ein regelrechter Kult. Und wir haben in unserer Arbeit immer gesagt, Moment, halt, das können wir, da fehlt immer der Mensch. Ja? Also die Reaktion, wie verändert das Digitale unsere Kommunikationsform auch ins Negative, ja, weil Menschen damit nicht umgehen können. Ja, diese Rückkopplung, also diese Rückkopplung ins Humane, ich nenne mich auch einen humanistischen Futuristen.
Wir haben gerade schon so ein bisschen Corona gestriffen. Bevor wir da noch konkreter drauf eingehen, noch eine Frage, noch einen Schritt zurück. Sie haben es doch selber gesagt, Sie sind auch viel auf, Sie halten viel Vorträge, Sie sind Redner, Sie sind Autor, Sie sind Dozent. Aber Sie arbeiten auch viel für Firmen und für Institutionen. Was sind denn so klassische Anfragen, die von Unternehmen kommen, die Sie buchen wollen? Ist das im Hinblick, dass Sie diesen Faktor Mensch noch mal stärker betonen wollen, weil Sie sagen, für die interne Kommunikation wollen Sie das nutzen oder vielleicht sogar für extern, eher um eine Vision aufzuzeigen, um Richtung Trends zu gehen, um einfach ja, sich inspirieren zu lassen?
Also da gibt es zwei Schienen, die wir letztendlich anbieten. Das eine ist die klassische Zukunftsstudie, auch oft verbunden mit eben Szenarien. Da kommt eine Bäckerbranche auf uns zu und sagt, wie ist die Zukunft des Backens und des Brotes, nicht? Also ich sage das jetzt mal so ins Abstrakte hinein als Beispiel. Und dann versuchen wir alles, was wir wissen, eben in diese Studie zu verbinden. Das ist die eine Weise. Aber das ist eben gewissermaßen noch kein wirkliches Tool für die Veränderung. Wenn eine Firma an einem Punkt angekommen ist, wo sie quasi so ihre innere Orientierung verloren hat, und das sind viele, viele Firmen, denken Sie mal an die ganzen Branchen, die auch reihenweise in die Krise fallen. Das fing ja mit der Bankenbranche an und das geht heute bis in die Autoindustrie. Zwischendurch war die Energie Industrie in einer großen Krise. Und wenn man merkt, man hat irgendwie eine Störung in seiner eigenen Selbstdarstellung nach innen und nach außen, die Firma weiß nicht, wohin sie will. Dafür haben wir dann eine Technik, die nennt sich Future Room, also der Zukunftsraum. Und in dem Raum arbeiten wir halt mit dem Management direkt zusammen. Ja? Also da gehen wir nicht als Berater hinein und sagen, also hier habt ihr eure Zukunftsvision und jetzt folgt dem mal. Das hat sich als nicht sehr erfolgreich herausgestellt, sondern wir erarbeiten quasi in der inneren Vision der Menschen, die diese Firma auch betreiben, eine neue Richtung. Das ist die Aufgabe des Future Rooms. Es ist wie so eine, fast wie eine Selbsterfahrungsgruppe. Da muss man zunächst nämlich einmal verstehen, wer man eigentlich ist. Also was ist die Firma eigentlich? Sind ihre inneren Werte, Prinzipien? Wo steht der Markt? Wo steht sie im Markt? Das ist ein Selbsterkenntnisprozess. Und es würde jetzt zu weit gehen, das in Einzelheiten zu schildern. Das hat viel mit Psychologie und Selbsterkenntnis zu tun. Und daraus entsteht dann eigentlich eine Story. Ja? Und die kann man dann durch verschiedene Einzelräume, also das kann man sich so wie ein menschliches Hirn mit bewusstem, unterbewusstem Über-Ich feststellen, so Räume, durch die man hindurchgeht. Dann gibt es dann einen Raum der Innovation, einen Raum der Umsetzung, einen Raum der Fantasiefindung. Und daraus entsteht, wenn es gut geht, eben eine neue Vision. Und Vision ist ja im Unterschied zu einer Utopie nichts Fixiertes, Festgenageltes, nicht? Also bei einer Utopie haben Sie ein ganz, ganz starkes Endbild und deshalb scheitern Utopien immer. Weil sie sich natürlich, je mehr sie das erreichen wollen, verengen sie sich immer mehr in ihrer Flexibilität. Und eine Vision ist aber ein Leitbild, das ist im Grunde genommen ein komplexeres Verständnis der Welt, die auf uns zukommt. Und da nutzen wir zum Beispiel auch Regnose als Technik. Also wir begeben uns quasi in eine mentale Zukunftsreise und stellen uns einem vor, jetzt mal als Beispiel, wie werden die Menschen in 5 Jahren, setzen wir uns in die Innenstadt einer Großstadt, mit welchen Vehikeln fahren die Menschen dort herum? Und dann spielen wir das im Traum, also in der Vorstellung quasi durch und schauen von dort nach hinten, also auf den heutigen Tag und versuchen das in Beziehung zu setzen.
Das machen wir intuitiv in jeder Folge unseres Podcasts übrigens. Wir haben eine Rubrik, die heißt In 5 Jahren. Und dann versuchen wir Trends von heute weiterzudenken, zu gucken, wo die dann sind. Aber das schauen wir
Genau.
noch.
Da haben Sie nur ein großes Problem. Wenn Sie von hier aus nach vorne gucken, dann denken Sie immer linear.
Ja, das ist die Perspektive.
Ja, dann ist nämlich, kann der Trend immer nur geradeaus weitergehen. Die Komplexität kommt immer, wenn Sie quasi über diese Hürde hinwegspringen und sich hineinversetzen. Dann arbeitet auch Ihr Hirn ganz anders. Da arbeiten nämlich auch unbewusste Elemente und kreative und assoziative Elemente mit. Und die sind oft viel besser als die reine Analyse. Also Zukunft entsteht im Kopf ja nicht nur durch bewusste analytische A-B-Kausalitäten, ja, also so wie in der mathematischen Formel, sondern Zukunft entsteht eben ganz stark auch durch das Unbewusste, durch Fantasien, durch die ganz andere Arten, wie wir mit der Welt verbunden sind. Wir alle haben ja quasi einen inneren Zukunftsinstinkt, ja, also der uns auch oft ganz gut leitet. Und den versuchen wir quasi zu trainieren. Das ist wie ein Organ, das man trainieren kann, wie ein Muskel.
Also ist diese Zukunftsforschung vielleicht nicht nur eine Antwort auf die Frage, was wird sein, sondern wie wollen wir sein in der Zukunft?
Ja, und wie werden wir uns dabei verwandeln? Nicht? Das ist also, ich will es an diesem Beispiel meiner Corona-Regnose mal darstellen. Dieser Text, die Zukunft nach Corona, ist
Den
ja
verlinken wir natürlich auch im Beitrag.
viral gegangen, in einer unfassbaren Art und Weise, wie ich das auch selber gar nicht erwartet hatte. Aber das liegt eben daran, dass es eine andere Ebene im Bewusstsein anspricht. Normalerweise, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ja, von heute aus, dann ist die Brille, mit der wir das sehen, die Angst. Also die Angst steckt ja in uns drin. Was könnte alles passieren? Was könnte alles schiefgehen? Welche Bedrohung? Also der Mensch ist ja ein Bedrohungswesen. Wir sind ja von der Evolution so geprägt, dass wir alles ein bisschen, was gefährlich ist, überdeutlich da sehen. Das liegt daran, dass wenn unsere Vorfahren einen Säbelzahntiger einmal übersehen haben, war das ziemlich schlecht, ja. Aber wenn sie ein oder das andere Mal irgendwie eine Felsspitze oder den Mond für einen Säbelzahntiger gehalten haben, dann war das nicht so schlimm, ja. Dann haben sie nämlich trotzdem überlebt. Das heißt, wir sind angstgebiased. Das heißt, wir befürchten immer mehr, als dann eintritt. Und das heißt, dass die Zukunft, wenn Sie von heute aus mit Leuten reden, wie wird denn das mit der Zukunft, dann türmen die eine Angstfantasie auf die andere. Und sie vergessen dabei, dass Menschen eben auch Bewältigungswesen sind und dass Krisen auch immer einen Zyklus haben. Und diese Barriere, nicht, das ist die Angstbarriere, die wir vor der Zukunft haben und die hindert uns davon, eigentlich kluge Entscheidungen zu machen. Die überspringen wir mit einer fiktiven Situation, wo man uns im Herbst auf einen Marktplatz, sagen wir, in Venedig setzt, in ein Straßencafé und uns vorstellen, wie wird das sein, wenn die Krise nachlässt, ja? Also wenn die Welt sich wieder öffnet. Weil dann sehen wir auch in die anderen, dann fühlen wir auch in die anderen Elemente unseres Seins hinein, nämlich in unsere Fähigkeit, etwas durchzustehen, etwas zu bewältigen, auch in den Stolz, der dann dadurch entsteht. Also im Grunde genommen ist das Leben ja immer nur dann kostbar, wenn man viele Krisen durchlebt hat, nicht?
Sie
Und
haben in Ihrer.
das fängt ja früh an im Leben. Die Geburt ist schon eine Krise und die
Das stimmt.
Pubertät auch und die Liebe sowieso. Und also da ist eben der ganze Mensch dann vorhanden. Und wenn man sich in diese Situation reinversetzt, kann man eben sehen, es muss nicht alles schiefgehen. Es kann eben auch eine ganze Menge Gelingendes in solchen Krisen liegen. Und das ist, glaube ich, dieser Staunens- und Überraschungseffekt, den ich versuche auszudrücken.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb das Ganze viral gegangen ist. Aber vielleicht, bevor wir noch mal konkreter auf dieses vierte Szenario kommen und wo die Regnose ein Teil davon ist, Sie haben ja auch noch drei andere Szenarien eröffnet. Sie haben einfach gesagt, okay, es gibt aus Ihrer Perspektive heraus vier Optionen oder vier Kategorien, wie die Welt im Sommer aussehen könnte. Können Sie uns noch einen Schritt zurück einmal die ersten drei Szenarien erklären, bevor wir noch mal stärker auf diese vierte kommen?
Na, ich finde, geht jetzt zu tief in die Einzelheiten hinein. Das ist ja so, die Szenarien setzen immer in einfachen Achsensystemen an. Das heißt, optimistische Variante oder pessimistische. Und einmal mehr Verbundenheit und einmal weniger Verbundenheit. Und im Prinzip geht so ein Szenario, dass man sich eben vorstellt, zerfällt die Welt in lauter Einzelteile oder verbindet sie sich durch die Krise noch mehr? Das ist so eine Achse, ne? Und die andere Achse ist eben, reagieren Menschen eher kooperativer, also Menschen, Politiker, Länder kooperativer oder eher aversiver. Und daraus entsteht quasi ein Achsensystem, wobei es eben so ist, dass keines von diesen Szenarien sich jemals ganz durchsetzen wird. Also das Szenario-Technik arbeitet nicht damit, dass man sagt, so, jetzt haben wir also vier Szenarien und eins wird die Wahrheit. Sondern die Geschichte oder die Historie der Menschen, der Kultur ist immer eine verflochtene Welt. Das heißt, die Dinge schichten sich ineinander und entwickeln dadurch neue Synthesen. Eigentlich ist Zukunft immer Synthesebildung. Und deshalb hat es keinen Sinn, die jetzt im Einzelheiten zu schildern, weil dann die Leute das Gefühl haben, wir müssten jetzt darüber abstimmen.
Nee, aber was
Ne?
interessant ist, finde ich, an den Szenarien ist, dass sie ja im Grunde auf der gleichen Prämisse aufbauen. Wir haben dieselbe Situation, wir sind nach der Krise und im Grunde drücken diese ja nur verschiedene Arten der Menschheit, um damit umzugehen. Es liegt
Genau.
also in unserer Verantwortung, einmal mehr die Zukunft zu gestalten und nicht in der Verantwortung der Krise selbst.
Genau. Und damit entsteht eben dieser Rückkopplungseffekt, dass wenn man durch diesen Szenarioprozess hindurchgeht, merkt man, im Grunde genommen kommt die Zukunft nicht von außen, sondern sie kommt durch die Entscheidungen vieler. Ja? Also man kann ja jetzt sagen, die Krise hat uns ja eigentlich alle Handlungsmöglichkeiten genommen. Wir sind gar nicht mehr in der Lage zu handeln. Wir sind ja quasi stillgelegt. Aber das stimmt ja nicht, weil wir sehen jeden Tag, dass wir in dieser radikal veränderten Situation neue Entscheidungen treffen und plötzlich zu neuer Wirkungsmacht kommen. Das Überraschende, was an der Krise ja jeder gemerkt hat, ist, dass plötzlich diese Beschränkung des Lebens eine unglaubliche Befreiung ist. Also man muss nicht mehr den ganzen Tag irgendwelchen Zügen hinterherrennen oder man muss nicht das und man kann es auch nicht mehr, weil es eben alles nicht mehr funktioniert. Und dadurch werden aber Dinge freigesetzt in einem Menschen, die ihn wieder handlungsfähig machen. Wir rücken unseren Nächsten näher und auch Menschen, mit denen wir uns vielleicht gerade nicht treffen können, zu denen entwickeln wir ja viel intensivere Kontakte. Also das ganze Kommunikationsverhalten ändert sich. Und das ist wieder diese Schleifenbewegung, die wir auch in der Regnose haben. Also wir betrachten die Zukunft, aber dadurch betrachten wir uns eben auch selbst. Und dadurch entsteht Wandlungsfähigkeit oder Wandlung. Das ist die Intention davon.
Sie sprechen ja auch von der Regnose als Coping-Mechanism, ne? Also wie gehe ich jetzt selber mit der Krise um, die mir so düster bevorsteht, wenn ich mich da aus der Situation rausnehme und sehe, okay, was für Chancen stecken darin eigentlich vielleicht auch? Man sieht ja jetzt schon in Ansätzen Entwicklungen vorangehen, die man lange Zeit für schwer umsetzbar gehalten hat. Also ich nenne es ein bisschen eine Zwangsdigitalisierung der Arbeitswelt oder so, geht auf einmal
Zum Beispiel.
recht schnell vonstatten oder dass der Staat sich auch befähigt sieht, schnell Entscheidungen zu treffen und Leuten zu helfen auch und so. Das sind ja alles Sachen, auf denen man dann aufbauen kann, wenn man sagt, okay, vielleicht können wir ja doch irgendwie aus der Krise rausgucken und wie ist die Welt danach vielleicht positiv verändert.
Ja, genau. Also das ist das Verblüffende, auf das ich eben hingewiesen habe, während in den Medien ja überall nur die Katastrophenszenarien durchgespielt wurden und man sich gegenseitig Angst gemacht hat und sich in das sich Fürchten hineinstürzt, was ja verständlich ist für das menschliche Hirn und für manche Menschen, die eben auch wirklich in die Enge getrieben werden und Schreckliches erleben in solchen Krisen. Das haben Krisen ja an sich. Setzen sie aber auch eine humane Energie frei. Und meine Grundthese ist ja, dass im Grunde genommen unsere ganze Existenz, die menschliche Existenz aus der Bewältigung von Krisen entstanden ist. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem, was, deshalb ist natürlich der Zukunftsforscher auch immer ein bisschen ein Historiker. Wenn wir das mal in Relation setzen zu dem ungeheuren gesellschaftlichen Wandel, der nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Aber im Zweiten Weltkrieg haben die Menschen eine totale Zerstörung von allem erlebt. Ja, wir erleben ja nur eine Disruption unserer Tagesabläufe. Und ob das nun alles zerstört, ist eben noch gar nicht so sicher und auch eigentlich nicht sehr wahrscheinlich. Und deshalb glaube ich, dass gerade diese Krise auch einen Erweckungs- und Erfahrungscharakter haben kann. Ganz anders als ein Krieg, ja. Also wenn ein Krieg existiert, dann fliegt einem wirklich alles um die Ohren. Und hier erleben wir ja plötzlich auch, dass manche Dinge auch halten. Gibt immer noch Supermärkte und es gibt manches sogar besser als vorher. Also nehme ich zum Beispiel menschliche Kommunikation.
Genau, manche Ängste waren vielleicht unbegründet. Zeit für ein bisschen Werbung. Wer heute spart, hat morgen mehr Geld. Darum geht ihr am besten heute schon auf newsaktuell.de und gebt beim Buchen eurer nächsten OTS-Meldung den Rabattcode PODCAST25 ein. OTS ist unser PR-Tool zum Publishen von PR-Content in Form von Text, Video, Audio, was auch immer. Geht einfach auf newsaktuell.de und gebt beim Buchungsvorgang den Rabattcode PODCAST25 ein und spart 25% auf eure nächste Buchung. Das beinhaltet eine OTS inklusive Bild, inklusive Video, inklusive Native Ads und einer Verbreitung im ganzen Dachraum. Also am besten gleich zuschlagen mit dem Gutscheincode PODCAST25 auf newsaktuell.de. Und jetzt zurück zum Podcast. Viel Spaß weiterhin.
Menschen sind ja bis zu einem gewissen Grad auch beeinflussbar. Also man sieht ja auch gerade die ganzen Bubbles, in denen man sich bewegt, dass das ja schon mit den Menschen was macht. Wenn jetzt ihr sehr positives Zukunftsszenario sich so stark verbreitet, Sie sprachen es schon an, Sie werden bald in 20 oder in 20 Sprachen damit präsent sein und das viral geht, denken Sie, dass Sie damit auch einen Teil dazu beitragen können, dass die Menschen vielleicht eher dieses positive Szenario für sich annehmen und es sich dann auch ein bisschen besser fühlen? Also ich meine, klar, am Ende des Tages jemand, der seine Existenz in den nächsten Wochen verliert, der wird dann vielleicht im September nicht im Straßencafé in Venedig sitzen und das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber grundsätzlich, dass es trotzdem dazu beiträgt, dass die Menschen einfach ein bisschen positiver denken.
Also das ist, glaube ich, auch noch ein Missverständnis. Ich will nicht, dass Menschen positiver denken, sondern dass sie in Möglichkeiten denken. Also die Vorstellung, dass in ein paar Wochen meine Existenz endet, wie realistisch ist das denn? Also es kann sein, dass ich jetzt gerade pleite gehe. Es kann sein, dass mir etwas Existenzielles fehlt. Aber die Möglichkeit, dass ich damit irgendwie umgehe, dass ich vielleicht mich neu erfinde oder dass der Staat mir hilft, Die ist eben heute ja viel, viel, viel größer, als wenn sie in einem Bombenkrieg sind, wie meine Großeltern in Dresden im Jahr 1945. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit einer menschlichen Verantwortung, diese inneren Potenziale oder Möglichkeiten anzuerkennen. Ja, das nennt sich ja Zuversicht. Ich glaube, es ist falsch, das auf Optimismus oder es wird alles gut zu beziehen. Es ist ja nicht alles gut und es wird nicht alles gut, aber vielleicht können wir eine Welthaltung entwickeln, indem wir uns vorstellen können, dass wir auch auf schwierige Situationen reagieren können und dass auch nicht alle unsere Befürchtungen immer Wirklichkeit werden. Und das befreit, glaube ich, den Geist. Das lässt uns aus dieser Lähmung. Also die Angst hat ja zwei Gesichter. Die Angst soll uns ja eigentlich mobilisieren, dass wir kämpfen oder fliehen. Das ist ja die Angst ist ja ein körperlicher Zustand. Den können Sie übrigens auch gar nicht länger als ungefähr eine Stunde halten, ja? Also das haben Sie
Sehr
mal versucht,
anstrengend.
richtig Angst zu haben länger. Das geht nicht, weil das Adrenalin baut sich von selbst wieder ab im Körper. Das ist wirklich im Kampf gegen das Mammut ist die Angst erfunden worden und die ist in uns eingeprägt. Das Problem, was wir haben, ist, wenn die Angst sich als ewige Ängstlichkeit in uns senkt, dann werden wir apathisch und depressiv und dann handeln wir nicht mehr. Und ich versuche eben quasi genau das Gegenteil von einer Manipulation. Also ich will den Leuten nicht einreden, dass alles gut wird und die sollen mir dann glauben und mir folgen. Dann würde ich eine Sekte gründen. Ja? Könnte man, glaube ich, gut Geld verdienen heute mit. Ich will Möglichkeiten anbieten, auch die Dinge auch anders sehen zu können. Das ist ja der Sinn. Ich glaube, auch der Mensch, der sich heute bedroht fühlt, kann sich vorstellen, in eine Zukunft zu springen, in der es wieder besser wird. Und das ermöglicht die Potenziale unseres Seins, unseres Geistes tatsächlich zu erschließen, eigentlich letztendlich unseres Menschseins, weil Menschen sind dafür da, dass sie sich was einfallen lassen können, dass sie sich wehren können, dass etwas passieren kann, was vielleicht sogar wunderbar ist mit ihnen, nämlich dass sie sich neu erfinden. Ja? Also ich bin mir ganz sicher, im Laufe dieser Krise werden auch ganz viele Berufe sich verändern, die Menschen werden andere Wege finden. Vielleicht sind das dann auch Wege des geholfen Bekommens. Ja? Also klar, Nahrungsmittelknappheit haben wir nicht, dann kann man auch Nahrungsmittel anders verteilen. Also das sind alles Fragen, die daran hängen, letzten Endes an unserem Menschenbild, an unserem Selbstbild, an unserer Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dass der Mangel an Selbstwirksamkeit das eigentliche Problem unserer Gesellschaft ist. Wir trauen uns nichts zu oder zu wenig zu.
Vielleicht noch mal eine Frage zum Abschluss. Das klingt für mich ein bisschen so, vielleicht auch als Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Es klingt für mich so, als könnte man diese Regnose oder die Methode der Regnose vielleicht auch so ein bisschen aufs eigene Leben anwenden und nicht nur auf gesellschaftliche Fragen. Also quasi aus der Situation rauszugehen und das größer zu betrachten, zu überlegen, in 5 Jahren, wo will ich da vielleicht, also was will ich da geschafft haben? Meinen Sie, man kann
Genau,
das auch da anwenden?
das ist es ja. Also es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Ermutigung, sich ein Stück weit auf sich zu verlassen oder vielleicht auch auf die Gesellschaft zu verlassen, dass Dinge möglich sind. Und wenn Menschen ihre innere Vision verlieren, das ist wie bei den Firmen. Ja, wenn eine Firma die Vision verliert, dann fängt sie an, wie eine Maschine immer das Gleiche zu produzieren. Also die Autoindustrie hat ihre Vision verloren. Die wissen nicht mehr, was sie in Zukunft machen sollen, außer noch mehr Autos, noch mehr Autos und noch mehr Profit. Und damit sind sie in die Falle gelaufen. Ja, sie haben sich quasi in die direkte Mangel in eine Verengung ihrer eigenen Zukunft begeben. Und das kriegen sie nur, wenn sie den Horizont wieder öffnen, wenn sie Mobilität anders definieren, wenn sie verstehen, dass immer mehr Autos vielleicht auch nicht unbedingt das Gelbe von Ei sind, sondern dass wir Mobilität anders organisieren müssen. Und diese innere Vision wachsen zu können, das ist beim Individuum genauso. Ja, wenn Menschen ihre Vision verlieren, dann werden sie traurig. Also ich meine jetzt mal in einem Normalzustand, wenn sie da sind, das sind wir ja öfters mal im Leben, wir sind verwirrt. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Und dann hilft, glaube ich, eine konstruktive Auseinandersetzung mit der inneren Zukunft, um die äußere Zukunft auch wiederzufinden. Das ist das, was ich immer wieder erfahre. Bei Jugendlichen, die nicht wissen, wo sie hinwollen, entsteht so eine furchtbare Schleife, ja? Da rotiert man dann in sich selbst und macht dummes Zeug. Also dieses Spüren des inneren Potenzials, das ist, glaube ich, das Kostbare eigentlich. Das ist quasi der Zukunftsgenerator auf der individuellen Ebene, aber eben auch in der Gesellschaft, das gilt auch für die Gesellschaft, wo will eigentlich unsere Gesellschaft hin? Das ist ja die Frage. Und meine These ist ja, dass die Corona-Krise uns diese Frage massiv ins Fenster stellt. Ja, weil die ist ja auch, die Corona-Krise ist ja auch durch eine Überhitzung der Gesellschaft entstanden, in einer Zeit, wo wir alle immer schneller, immer hektischer und immer unglücklicher wurden, weil wir ahnen, dass wir das, was wir mit dem Virus machen müssen, nämlich flattening the curve, das müssen wir ja auch müssen wir auch hinkriegen mit der globalen Erwärmung. Ja, also die unheimliche Hitze, die die Menschheit quasi, die fossile Hitze, die wir ausstrahlen, wir brauchen andere Lebensformen, andere Wertesysteme, wir müssen uns erneuern. Und vielleicht kann uns die Corona-Krise sogar einen Weg zeigen, die sagt, ja, wir können uns auch erneuern, wir können sowas auch durchstehen und können danach eine Welt aufbauen, die vielleicht sogar ein kleines bisschen besser funktioniert und besser ist für uns alle.
Das ist ein schönes Abschlusswort.
Das finde ich auch.
Ja, ich danke Ihnen für diese Möglichkeit, das mal auf einer komplexeren Ebene zu erklären. Ich hoffe, das ist gelungen uns dreien.
Auf jeden Fall, vielen Dank. Wir werden natürlich zusätzlich auch noch einmal den Beitrag mit verlinken. Dann kann man das auch noch mal lesen und dazu hören. Aber
Sehr
vielen
schön,
Dank an
ja.
Sie, Herr
Die
Hoffmann.
neue Website heißt ja die Zukunft nach Corona kommt, also zusammengeschrieben, und da sind all die Texte dazu drauf. Ja,
Okay, perfekt.
die Zukunft nach Corona kommt.
Werden wir verlinken und auch von mir nochmal vielen Dank auch dafür, dass wir in diesen Zeiten der Krise nicht nur Katastrophenmeldungen zu lesen bekommen, sondern auch mal einen positiven Impuls bekommen. Das finde ich mich auch sehr wichtig. In diesem Sinne vielen Dank. Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim News Aktuell Podcast.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Dankeschön. Ciao.